Hast du dir schon mal Gedanken dazu gemacht, dass Marketing teuflisch sein könnte? Das neue Buch von Alex Polunin hat den Titel Don't Be Evil, wie gutes Marketing gelingt. Alex ist heute zu Gast in meinem Podcast und wir sprechen genau über diese Frage. Wenn es dich interessiert, bleib dran. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business-Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Seit ich nicht mehr auf Social Media unterwegs bin, habe ich etwa 730 Stunden mehr Zeit im Jahr. Die verbringe ich am liebsten damit, Bücher zu schreiben. Die Frau, die das sagt, hat in den letzten Monaten ein ganz besonderes Buch geschrieben, Don't Be Evil, wie gutes Marketing gelingt, das Handbuch für ethisches Marketing für Selbstständige, Autorin Alexandra Polunin. Vor einigen Monaten war sie schon mal Gast in meinem Podcast, um darüber zu erzählen, wie ihr Business auch ohne Social Media läuft. Mit diesem Buch geht sie noch einen entscheidenden Schritt weiter. Weg von Being Evil. Marketing sollte eben nicht teuflisch, böse oder schlecht sein, sondern ethisch. Ich freue mich riesig auf dieses spannende Thema. Herzlich willkommen, liebe Alex.
Hallo Bettina, vielen, vielen Dank.
Im Titel deines Buches taucht der Begriff ethisch auf. Und Ethik befasst sich ja so als Teilbereich der Philosophie mit Voraussetzungen und der Bewertung menschlichen Handelns. Nun denken wir vermutlich bei menschlichem Handeln ja eher an zwischenmenschliche Kontakte und nicht so sehr an Marketing. Wie bringst du jetzt eigentlich diese beiden Bereiche zusammen und warum sollte deiner Meinung nach Marketing überhaupt ethisch sein?
Ja, wichtige Frage. Also ich bin tatsächlich ja auch Philosophin. Ich habe Philosophie studiert und Ethik war natürlich auch ein Teilbereich meines Studiums. Also insofern habe ich schon eigentlich immer diese Themen in meinem Leben gehabt. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und Marketing gemacht und dann war ich eben lange Zeit im Marketingbereich tätig. Und als ich dann Social Media verlassen habe, habe ich auch zum ersten Mal diesen Link zwischen diesen beiden Bereichen meines Lebens im Grunde machen können. Und gesehen, dass das, was wir eigentlich in der Philosophie machen, also das ganze theoretische Nachdenken über Sprache und was wir mit Sprache eigentlich bewirken, dass mir das so ein bisschen im Marketing fehlt. Also wer Marketing-Diskurse verfolgt, wer Podcasts hört über Marketing oder Social-Media-Kanälen folgt, der wird merken, dass es ja meistens darum geht, wie kriege ich mehr Klicks, wie kriege ich mehr Conversions oder wie kann ich meine Conversion-Rate erhöhen, wie kriege ich mehr Leute auf meine E-Mail-Liste, wie mache ich mehr Umsatz, wie wachse ich? Und ich würde sagen, da sind auch durchaus berechtigte Fragen. Also es hilft ja niemandem, wenn ich nicht von dem leben kann, was ich mache. Aber gleichzeitig denke ich, dass dieses Wachsen oder dieses wirtschaftliche Handeln halt in einem bestimmten, ja, Wertekanon vielleicht erfolgen sollte und wir uns mehr darüber auch unterhalten sollten, was wir eigentlich machen, wenn wir Marketing machen. Und ich glaube, dass diese Fragestellung einfach für meinen Geschmack ein bisschen zu selten auftaucht in Marketingdiskursen. Und ich würde das gerne mehr ein bisschen in den Fokus rücken, dass wir uns also nicht nur überlegen, wie kann ich sichtbar werden, wie kann ich mehr Menschen erreichen, sondern auch, was mache ich eigentlich, wenn ich Marketing mache? Was für Worte verwende ich? Was für Bilder verwende ich? Welche Narrative bediene ich? Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Fragen. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, was überhaupt ethisches Marketing ist, ich glaube nicht, dass sich ein Mensch hinstellen sollte und sagen sollte, so ist es richtig und so ist es falsch, sondern mein Wunsch ist quasi, dass wir anfangen, das zu reflektieren, was wir machen und dass wir einfach drüber reden. Also ich habe mit meinem Buch quasi einen Vorschlag gemacht. Ich kann sagen, ich finde, zu ethischem Marketing gehört das, das und jenes. Wir werden vielleicht nochmal drüber sprechen jetzt in diesem Gespräch. Aber genauso gut ist es auch okay, wenn jemand sagt, nö, ich finde das und das und das ist ethisches Marketing. Das ist für mich Ethik. Und dann geht es eben darum, dass wir vielleicht Argumente austauschen, dass wir ins Gespräch miteinander kommen und vielleicht auch einfach als Gesellschaft uns darüber unterhalten, wie wir uns das vorstellen, wenn Menschen über ihre Produkte reden und verkaufen.
Ist das vielleicht auch ein weiteres Verständnis von Marketing? Also nicht nur ein anderes, sondern auch ein ausgeweitetes. Mir geht nämlich gerade so durch den Kopf, wir sind ja eigentlich mit Vermarktung immer unterwegs. Ja. Wir vermarkten uns ja, also in Anführungszeichen, auch selber, wenn wir uns irgendwo vorstellen, wenn wir irgendwo eine Rede halten, wenn wir bei einer Party sind und neue Menschen ansprechen. Das ist ja immer ein Stück die Frage, wie präsentiere ich mich hier? Wir machen da natürlich ganz viel auch intuitiv, aber es ist letztlich ja auch ein Stück Marketing. Und da denken wir nur nie drüber nach, obwohl wir wahrscheinlich da noch näher auch an dem wären, was du so als Gedanken verfolgst, als dieses, wie kriege ich mehr Klicks?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kriege auch manchmal die Frage gestellt, ob es denn nicht total bescheuert ist, mein Ansatz, weil Marketing ist doch immer manipulativ oder Kommunikation ist immer manipulativ. Immer wenn ich irgendwas erzähle, will ich ja irgendwas. Und ich würde sagen, es ist halt ein sehr, sehr weiter Begriff von Kommunikation. Und ich finde es vollkommen okay, wenn ich irgendetwas sage und damit irgendwas erreichen will. Also das ist total gesetzt. Das ist ja schon, wenn ich jetzt zu jemandem sage, reich mir mal das Salz. Ja, natürlich will ich, dass mir dieser Mensch das Salz reicht. Aber es gibt eben einen großen Unterschied, ob ich erzähle, was ich mache, ob ich quasi einfach Informationen teile oder ob zum Beispiel ein, keine Ahnung, ausgebildeter Closer am Telefon jemanden in ein 100.000 Euro teures Coaching reinzwängen will und sagen will, na ja, das Universum belohnt dich, wenn du eben all in gehst und vielleicht den Menschen dazu sogar bringt, Schulden zu machen. Also da gibt es einfach einen ganz, 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 ganz großen Unterschied, eine große Diskrepanz. Und mich interessiert eben, wie wir nicht zu diesem zweiten kommen, sondern einfach dabei bleiben, dass wir das, wer wir sind und das, was wir machen, einfach so unmanipulativ wie nur möglich nach außen tragen.
Ich finde nochmal interessant, dass du auch jetzt von Kommunikation sprichst und den Zielen, die damit verbunden sind. Für mich ist das auch noch ein Unterschied, ob ich manipulativ, also den Begriff manipulativ verwende oder strategisch. Also ich finde, eine Strategie darf ja Kommunikation durchaus haben, aber manipulativ ist ja, also zumindest in meinem Verständnis, durchaus auch ein bisschen negativ konnotiert. So, das ist ja etwas, dann beeinflusse ich einen anderen so auf meine Art und da ist so ein Way Out kaum noch möglich, also so im Gefühl.
Genau, das ist quasi so eine Win-Lose-Situation, würde ich sagen. Also es ist immer, dass der andere Mensch etwas verliert. Das ist immer zu seinem Nachteil. Und das ist bei einer Strategie nicht unbedingt der Fall. Also natürlich ist es jetzt auch, ich meine, ich komme aus der Sprachphilosophie, wir könnten uns über Begriffe unterhalten. Das ist so eine Frage, wie definiere ich das? Aber bei einer Strategie kann ich ja durchaus noch empathisch sein. Ich kann durchaus ja noch überlegen, wie geht's eigentlich dem anderen Menschen und wie kann ich vielleicht an mein Ziel kommen, aber trotzdem innerhalb von bestimmten Werten oder auch das Wohl des anderen Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Also das würde ich auch so unterstreichen, dass es da noch mitspielt, ja.
Es ist ja auch für Coaches eigentlich nichts Neues und wahrscheinlich auch durchaus üblich, sich über Werte Gedanken zu machen. Und dabei denken sie aber, vermute ich jetzt mal so, eher an Alltagshandeln als an ihr Unternehmen. Die während der Ausbildung haben ja auch Coaches sich über Werte Gedanken gemacht. Da gibt es Übungen, seine eigenen Werte zu definieren. Das ist aber nach meiner Beobachtung häufig etwas, was sie persönlich irgendwie zuordnen und eben nicht so sehr aufs Business beziehen. Du sagst ja auch, dass es ganz wichtig ist, dass man seine Unternehmenswerte bestimmt. Kannst du das ein bisschen genauer erläutern?
Warum das so wichtig ist, meinst du? Ich glaube, dass man als Selbstständiger oder als Coachin immer wieder in Situationen kommt, wo man sich entscheiden muss und wo es einfach Dinge gibt, wo man überlegt, mache ich jetzt das oder mache ich jetzt jenes? Das kann total banal sein, es kann aber auch total komplex sein. Und es ist in solchen Fällen einfach immer wichtig, einen Kompass zu haben, eine Orientierung zu haben. Also ich muss nicht schon alles vorhersehen, wenn ich mich selbstständig mache. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, keine Ahnung, mir ist Autonomie wichtig, mir ist Selbstbestimmung wichtig, mir ist Freiheit wichtig, all diese Dinge. Dann kann ich ja schon auch in meiner Selbstständigkeit, in meinem Marketing, zum Beispiel Marketingstrategien auch ganz gezielt daraufhin überprüfen. Also passt das zu meinen Werten? Und wenn ich jetzt zum Beispiel höre, du musst unbedingt, weil du es erwähnt hast, einen Countdown-Timer zum Beispiel nutzen, ja. Okay, kann ich erstmal so registrieren, aber passt das zu meinem Wert, passt das zu der Selbstbestimmung, zu der Autonomie, zur Freiheit? Die muss ich ja nicht nur mir gewähren, sondern es ist die Frage, kann ich auch anderen Menschen zugestehen, dass sie selbstbestimmt in ihrem eigenen Tempo nämlich entscheiden, ob sie mit mir zusammenarbeiten oder nicht? Und die nächste Frage, ein Countdown-Timer, wie passt er da rein? Also stärkt er diese Selbstbestimmung der anderen Menschen oder beschneidet er die vielleicht? Also macht es der Countdown-Timer vielleicht schwieriger, dass ich meine Werte leben kann? Also es sind so ganz, ganz vielleicht banale, vielleicht aber auch ganz alltagspraktische Fragen, die wir uns stellen. Und Unternehmenswerte können einem da einfach immer Orientierung geben. Bei Konflikten, bei Entscheidungen. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, kann ich erstmal meine Werte konsultieren.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wirklich auch, ja, letztlich hat es damit zu tun, Menschenbilder aufeinander prallen. Mhm. Ich erlebe das auch häufiger, dass Frauen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass Frauen zu mir ins Kennenlerngespräch kommen und von enttäuschenden Erfahrungen berichten. Also, was weiß ich, viel Geld für teure Kurse in den Sand gesetzt, große Versprechungen gehört und dann wird wenig eingelöst. Und dann, sie sagen auch oft dieses, mach deine ersten 100k, das regt sie wahnsinnig auf. Und da treffen dann ja auch ja zum einen eben unterschiedliche Wertsysteme offenbar aufeinander von den Frauen, die das wahrnehmen und denen, die auf diese Weise Marketing machen. Und wenn man das nochmal in den Zusammenhang bringen, wirklich auch so von Menschenbild, das ist vielleicht jetzt auch nochmal wieder ein ganz großer Begriff, aber irgendwie finde ich, gehört er da rein. Wie, was denkst du oder was ist für dich wichtig so im Umgang mit anderen Menschen im Marketing wie machst du es auch selber? Was ist da für dich, was spielt da für dich eine Rolle?
Ja, also ich finde es interessant, dass du das so ansprichst, weil das für mich zeigt, dass wir nicht bei Unternehmenswerten stehen bleiben sollten. Weil was du im Grunde beschreibst, ist ja, ich meine, ich kenne jetzt keine konkrete Person, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Mensch durchaus auch diesen Wert hat, Wachstum oder Profit, und halt alles dafür macht, um das Ziel zu erreichen. Und dann könnten es vielleicht auch übertriebene Versprechen sein, die er dann hinterher nicht einlösen kann und so. Das ist für mich einfach ein Zeichen, dass wir mit Unternehmenswerten, dass das eine gute Orientierung sein kann, aber dass wir da nicht stehen bleiben sollten. Und dass wir eben übergeordnete Prinzipien brauchen, die unser Handeln auch leiten. Und für mich, ich weiß gar nicht, ob ich da so sehr Menschenbilder gegeneinander ausspielen wollen würde, als nicht vielmehr, was ist dann vielleicht noch verbindlicher zwischen Menschen. Also Werte sind sehr individuell. Ich kann im Grunde alles damit legitimieren, wenn ich wollen würde. Aber gibt es vielleicht so eine Stufe drüber noch irgendwas, was wir als Gesellschaft, worauf wir uns einigen könnten, wie wir Marketing machen? Und das könnten halt ethische Prinzipien sein. Also dass wir uns überlegen, ich möchte transparent sein in meinem Marketing. Und das ist das, was du beschreibst. Sie machen Versprechen, aber sagen vielleicht nicht, wie sie erfüllen wollen. Und vielleicht ist es doch gar nicht möglich. Vielleicht lügen die, vielleicht ja behaupten sie irgendetwas, was sie nicht einhalten können. Das heißt, da wird so ein bestimmtes Prinzip verletzt, was vielleicht auch einfach da sein sollte, wo wir drüber reden sollten, ob Marketing nicht auch einfach mehr auf Transparenz und Wahlfreiheit achten sollte, als beispielsweise auf Profit oder wie man das in Balance bringen könnte. Also das sind Fragen, die kann ich dir jetzt natürlich nicht beantworten, aber ich finde halt, wir sollten drüber reden, wie das sein könnte, welche Strategien eher zu dem einen und eher zu dem anderen passen.
Deswegen habe ich auch eigentlich gerade diesen Begriff Menschenbild reingebracht, weil für mich damit wirklich verbunden ist, diese Begriffe Transparenz und Wahlfreiheit. Mhm. Ich persönlich gehe davon aus, wenn sich ein Coach überlegt, ob er sich von mir unterstützen lassen möchte und ich auf der Webseite transparent bin mit dem, was ich anbiete, dann gestehe ich diesem Menschen auch zu, in Ruhe für sich zu überlegen, ist das was für mich oder nicht? Möchte ich dieser Person eine Mail schreiben oder nicht? Wann will ich das tun? Und das sind ja alles so Aspekte. Also ich habe die Vorstellung von Menschen, dass sie das eigentlich eigenverantwortlich zu ihrer Zeit entscheiden, wann es gerade passt. Und da muss ich nicht die Daumenschraube anziehen und den Druck machen an so einer Stelle. Ja. Deswegen kam ich so auf diesen Begriff, weil ich denke, das ist, wenn ich anderen Menschen das zugestehe und denke, Menschen ticken so und sollten das eigenverantwortlich selbst wirksam entscheiden, dann brauche ich eigentlich diese ganzen anderen Mechanismen gar nicht.
Oder zumindest passen die dann nicht so rein zu dem Bild, was du hast. Und was ich auch noch finde, ist, dass hier auch zwei verschiedene Bilder vom Verkaufen deutlich werden. Also was du so beschreibst, was ich raushöre, das ist so ein Verkaufen als Reise. Jeder kann das in seinem Tempo machen. Ich kann mir so viel Zeit lassen, wie ich will. Ich habe einfach Informationen und mache das dann. Vielleicht gehe ich auch nochmal einen Schritt zurück oder ich mache einen kleinen Umweg. Aber alles ist in diesem Rahmen quasi okay und kein Problem und gehört irgendwie dazu. Und bei den Menschen, die aber diese Daumenschraube anziehen, ja, da ist das Verkaufen eher dieser berühmte Trichter, also dieser Sales Funnel. Das heißt, wie kriege ich mehr Menschen rein? Und wie kommen die von einer Phase in die nächste? Und wie kann ich dann quasi möglichst viele Menschen wieder unten rauskriegen? Das sind auch so ganz andere Fragen, die man sich da stellt. Also wenn man sich überlegt, wie habe ich eigentlich das Verkaufen konzeptionalisiert? Welche Metaphern nutze ich fürs Verkaufen? Schließen sich danach auch ganz, ganz viele Fragen an, die sich auch unterscheiden. Und dann stellst du dir vielleicht die Frage, okay, wie kann ich vielleicht möglichst klar kommunizieren, damit Menschen einfach die Informationen haben, die sie brauchen? Und jemand, der Verkaufen als einen Trichter sieht, fragt sich dann vielleicht, ah, okay, wie kann ich dann die Conversion-Rate erhöhen? Wie kann ich Menschen dazu bringen, dass sie von einer Station in die nächste kommen? Deswegen finde ich, ist es auch nochmal wert zu überlegen, wie man eigentlich das Verkaufen im Kopf so konzeptionalisiert hat.
Du machst es jetzt sehr schön wertfrei an dieser Stelle gerade. Du hast es jetzt schön nebeneinander gestellt, ohne zu bewerten. Ich war da jetzt etwas schneller auch in dem eher das eine besser als das andere finden. Aber ich meine, gut, damit muss ich jetzt, glaube ich, auch nicht hinterm Berg halten, dass es so ist und du hättest nicht das Buch geschrieben, wenn du irgendwo ja doch auch deine eigene Bewertung dieser Sachverhalte hättest. Können wir mal gerade vielleicht einmal ganz konkret reingehen in deine eigene Umsetzung von dieser Art Marketing zum Stichwort Transparenz? Ich lese schon eine ganze Weile ja auch deine Newsletter und da wird mir das auch nochmal immer sehr bewusst, was das für dich heißt. Aber vielleicht kannst du auch das nochmal unseren Hörerinnen ein bisschen genauer beschreiben. Wie lebst du das?
Ja, das ist jetzt natürlich eine große Frage. Ich kann man vielleicht ein paar Aspekte nennen, die mir wichtig sind. Also ich glaube, zum einen ist es das Thema Informationssymmetrie, so nenne ich das gerne, versus Informationsasymmetrie. Das bedeutet, ich versuche das zu teilen, was ich auch selber weiß und was wichtig für die anderen zu wissen ist, um eine informierte Entscheidung treffen zu können. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich sämtliche Details teile, die total unwichtig sind, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Also ich muss jetzt nicht sagen, was ich trinke, ich muss nicht sagen, was ich anhabe, ich muss nicht sagen, wo ich mich gerade befinde, in Deutschland oder auf der Welt, das ist nicht relevant. Aber ich kann zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich ein Gruppenprogramm jetzt anbiete in 2 Monaten, dann mache ich es jetzt. Also wenn ich das jetzt schon weiß, dann sage ich es halt. Und dann mache ich nicht künstlich einen Launch-Zeitraum und sage, die Türen sind nur heute geöffnet für 3 Tage. So, das, ich weiß, es ist ein ganz, ganz anderes Geschäftsmodell ist mit anderen Umsätzen, als wenn ich natürlich sehr stark auf FOMO jetzt meine Verkäufe basieren würde. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, hey, und das ist vielleicht so ein Vorteil, wenn ich weiß, ich bin im Urlaub und wenn jetzt mir jemand schreibt, könnte ich vielleicht jetzt erstmal auch nicht antworten, dann sage ich das auch. Also dann sage ich, hey, ich bin jetzt 4 Wochen im Urlaub oder ich bin im Sommer im Urlaub. Wenn wir noch irgendwas zusammen machen sollten, kannst du dich jetzt melden? Ansonsten eben nach dem Urlaub. Weil man könnte vielleicht denken, dass man dann gar nicht mehr verkauft, aber das finde ich überhaupt nicht. Also man kann einfach ganz transparent informieren über die eigenen Kapazitäten. Also zu sagen, ich bin jetzt im Urlaub, ich bin gerade mit einem anderen Projekt beschäftigt, ich nehme jetzt das aus dem Sortiment bei mir. Wenn du es kaufen möchtest, dann jetzt. Also all diese Dinge, die erwähne ich natürlich nach wie vor, weil ich finde, es ist es wert, dass Menschen das eben wissen. Und ich versuche das halt unaufgeregt zu machen. Das ist für mich, glaube ich, so das Stichwort. Ohne Ausrufezeichen, sondern mit einem Punkt. Und sagen, so ist es. Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, dann jetzt oder halt später dann so. Und das Zweite, was mir total wichtig ist, das ist, weil ich schon von Ausrufezeichen gesprochen habe, tatsächlich weniger Ausrufezeichen zu verwenden. Also dieses mache das, mache jenes, abonniere jetzt und kaufe jetzt. Und diese ganzen Command Culture nenne ich das wie Militär, also im Befehlston Marketing zu machen, das erschöpft mich persönlich sehr, Adressatin von so einem Marketing zu sein. Und es erschöpft mich auch, so ein Marketing zu machen. Und deswegen mache ich das einfach nicht mehr. Also ich versuche, es gelingt mir auch nicht 100%, weil ich natürlich auch sehr viel von diesem alten Marketing noch in mir trage. Auch ich bin ja durch eine klassische Marketing-Schule quasi gegangen. Aber ich versuche es zu verlernen. Ich versuche, einladende Formulierungen neu zu lernen und eher Räume zu öffnen, Möglichkeiten zu geben und dann einfach zu gucken, was passiert. Und was auch wichtig ist, und das ist vielleicht ein bisschen deprimierend, ich weiß es nicht, und frustrierend, aber für mich ist ein Nein Teil dessen, was ich tue. Also, dass Menschen auch mal Nein sagen. So, das muss ich halt akzeptieren. Das geht nicht drum, dass ich mir Tricks ausdenke, wie ich sie dann doch noch überrede oder so, sondern auch ich gestehe mir ja zu, Nein zu sagen bei ganz vielen Dingen, privat und beruflich, und das gestehe ich eben anderen Menschen auch zu. Und wenn ich eben merke, dass es jetzt noch nicht die richtige Zeit ist für Menschen, mit mir zusammenzuarbeiten, dass die das jetzt gerade nicht wollen, dann akzeptiere ich das, und das gelingt mal besser, mal schlechter, aber ich versuche dann eben das ist mein Ding, das ist meine Arbeit und es hat nichts mit den anderen Menschen zu tun. Also es gibt bestimmt auch noch 1000 andere Dinge, die wichtig sind, aber das wären so 3, die mir als erstes einfielen.
Das hat mir jetzt ganz viele Anknüpfungspunkte gegeben. Ich möchte nochmal an ein paar Stellen ins Detail gehen. Ich fange mal ganz hinten an. Du hast gesagt, wenn jemand ein Nein sagt, ja, dann akzeptiere ich es und das ist gut. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen dein Spiegel bin, dann kommt es bei mir auch sehr gelassen an. Wie kriege ich denn als Unternehmerin diese Gelassenheit?
Pff, da fragst du was. Also wenn ich jetzt mal so selbstkritisch sein kann, dann ist es natürlich vielleicht auch ein Privileg, gelassen sein zu können. Also wenn ich jetzt in einer existenziellen Bedrohungslage wäre und vielleicht gucken müsste, wie ich monatlich meine Miete zusammenkriege, um bei diesem Bild zu bleiben, wäre es nicht so leicht, gelassen zu sein. Also es ist sicherlich auch ein Ausdruck von einer Position. Ja, man ist jetzt vielleicht 10 Jahre selbstständig und hat schon Kontakte und hat schon Aufträge und es gibt keinen Grund zu stressen. Aber ich glaube, ich habe auch verstanden, dass man aus Angst und Ungelassenheit nicht die besten Entscheidungen trifft. Also es ist ja biologisch schon so, man ist dann eher ums Überleben, mit dem Überleben beschäftigt, und marketingmäßig ist es genauso. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, was ich in einem Newsletter schreiben soll, weil ich gerade mit anderen Dingen beschäftigt bin oder keine Zeit habe, und dann kriege ich auch diesen Stress manchmal in meinem Körper, der sagt, Donnerstag muss eigentlich der Newsletter raus, ich habe noch kein Thema, so, dann lasse ich es halt auch mal, weil ich weiß, die Newsletter, die ich auf Druck und Teufel komm raus schreibe, das sind nicht die Newsletter, die mir dann irgendwas bringen, sondern die Newsletter, wo ich wirklich ein Thema habe, das ich wichtig finde, wo ich auch mir Mühe gebe, wo ich Zeit habe, wo ich genau weiß, was ich sagen will, und das macht das dann eh wieder gut, wenn ich dann auch mal 1-2 Wochen nicht schreibe. Also es ist vielleicht auch so eine Erfahrung, dass es auch nichts bringt, Dinge zu erzwingen. Also das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Dieser berühmte Spruch, der ist nicht nur für Kinder wahr, sondern ich finde auch für die Selbstständigkeit.
Das setzt ja auch voraus, dass ich so gut mit mir im Kontakt bin.
Auf jeden Fall.
Und einfach auch gut wahrnehme, wie geht's mir gerade mit dem, was ich tue? Will ich das nicht? Und immer wieder so ein bisschen auch in reflexive Distanz gehe und neue Entscheidungen treffe, die dann auch gut für mich sind. Und ich teile das zu 100%, was du gesagt hast. Aus Angst heraus macht man kein gutes Marketing, und aus Angst heraus lebt man auch nicht gesund und gut, und man wird auch mit so einer unterschwelligen Botschaft, die dann ja auch mitgesendet wird, wahrscheinlich auch keine Aufträge kriegen. Das ist einfach kein guter Ratgeber an der Stelle. Und da passt das zu der zweite Gedanke, den ich eben auch noch anknüpfen wollte. Du hast ein Beispiel genannt, Stichwort Urlaub. Wenn du eben 4 Wochen im Urlaub bist, dann sagst du das. Und wenn jemand mit dir arbeiten will, dann macht er das vielleicht auch nach diesen 4 Wochen. Da hatte ich so spontan die Assoziation, das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Vielleicht ist das auch so der Link zu der Gelassenheit von gerade, drauf zu vertrauen, dass die Dinge sich dann schon so ereignen werden, wie es sein soll. Und so für mich so ein bisschen der Gegenpol zu dem alles unter Kontrolle haben, was du jetzt vorhin auch mit dem Trichter beschrieben hast.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich so eine vertrauensvolle, optimistische Person bin. Aber ich glaube, ich habe schon so eine Klarheit darüber, was ich überhaupt kontrollieren kann. Und ich weiß, ich kann nicht kontrollieren, wie andere Menschen denken, wie die sich fühlen und was die letzten Endes machen. Und deswegen versuche ich auch so wenig Zeit wie nur möglich, mich damit zu beschäftigen. Also wenn ich kontrollieren wollen würde, was die machen, ja, dann wäre es halt wieder manipulatives Handeln und so, und das will ich nicht. Insofern versuche ich mich, glaube ich, sehr darauf zu fokussieren, was ich eigentlich kontrollieren kann. Und das ist mich, meine Gedanken, meine Gefühle. Also nicht kontrollieren, das ist jetzt ein starkes Wort, aber ich kann das eben in den Fokus nehmen und ich kann einfach gucken, wie es mir geht, und ich kann gucken, was mir wichtig ist, und ich kann gucken, welches Thema das Wichtige ist, das jetzt geteilt werden will. Das sind alles Dinge, die habe ich unter, das ist meine Verantwortung. Und ich versuche die Verantwortung, ob die Menschen mit mir zusammenarbeiten wollen, eben bei den Menschen zu lassen. Also die Verantwortung quasi zu splitten und sich genau klar zu machen, was kann ich eigentlich entscheiden und bewegen und was nicht.
Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage oder ein wichtiger Gesichtspunkt, finde ich, überhaupt, um gesund zu leben. Ich kenne genau diesen Gedanken auch aus diesem ganzen großen Feld der Resilienzarbeit. Also da ist es ganz groß, die Frage immer wieder zu überlegen, was liegt in meinem Einflussbereich, ja, und da kann ich ansetzen, und was liegt außerhalb, da sollte ich dann ins Akzeptieren gehen oder mich einfach dem nicht zuwenden, sondern ganz klar gucken, was kann ich beeinflussen, weil mich das einfach dann auch, ja, bringt mich in die Selbstwirksamkeit. Das ist dann ja auch ein entscheidender Punkt. Gehen wir nochmal zurück ein bisschen auf diese Strategien von Marketing, die uns ja vielfach umgeben und von denen wir, oder die manipulativen Elemente von Marketing, um dann nochmal bei diesem Begriff anzusetzen. Ich habe mich vor gut 6 Jahren selbstständig gemacht, nebenberuflich, und habe dann natürlich auch ganz viel gelesen, gelernt, eingesogen. Und da hieß das eben, haben wir vorhin schon von gesprochen, baue einen Timer ein, wenn du ein Produkt verkaufen willst. Begrenze die Zeit, in der man das kaufen kann. Danach steigt der Preis. Setze klare Imperative. Klicke hier, kaufe da und so weiter. Ich halte mich jetzt mal für einen einigermaßen reflektierten Menschen. Und trotzdem habe ich diese Strategien am Anfang so aufgegriffen. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine, in so einer Art zu handeln. Was glaubst du, warum tun wir das?
Ja, also ich kann es nur unterschreiben. Ich habe eine Doktorarbeit angefangen mit zu dem Thema Sprache und Macht. Also ich war mitten im Thema und trotzdem habe ich das so gemacht. Also ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Ich glaube, wenn man sich selbstständig macht, kommen die meisten von uns ganz, ganz frisch in Kontakt mit dem Thema Marketing. Also normalerweise machen wir uns da überhaupt keine Gedanken drüber. Die meisten sind nicht vom Fach. Sie machen irgendwas und dann machen die sich selbstständig und dann denken die, oh, ich muss jetzt Marketing machen. Und natürlich sind wir dann erstmal dankbar für all die, keine Ahnung, Anleitungen und Tipps und Tricks und Hacks und hast du nicht gesehen. Und ich habe das auch alles aufgesogen wie sonst was, wie ein Schwamm. Ich fand alles spannend, alles interessant, ich wollte alles testen und so. Und ich glaube, es ist super wichtig, da den Kontakt zu sich nicht zu verlieren, was wir schon angesprochen haben. Und ich glaube, dass EinsteigerInnen das aber oft machen. Also, dass sie das, was andere Menschen sagen, für so hoch stellen, weil die vielleicht selbst keine fundierte Ausbildung im Marketing haben, dass sie glauben, dass ihre vielleicht Gefühle, Intuition, Bauchgefühl, wie auch immer man das nennt, oder so ein Unbehagen, was man verspürt, dass das weniger wert ist als das, was andere Menschen sagen. Und ich glaube mittlerweile, dass man das sehr, sehr ernst nehmen sollte. Also klar kann man Dinge ausprobieren, das machen alle und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo man sich fragt, passt das, was ich mache, zu meinen Stärken, zu meinem Lebensalltag, zu meinen Werten, zu meinen Fähigkeiten, zu dem, was mir wichtig ist als Mensch, als Unternehmerin. Und wenn man dann eben feststellt, dass dem nicht so ist, glaube ich, dass man das nur eine begrenzte Zeit durchhalten wird. Also irgendwann wird sich das rächen. Sei es, weil man sich immer zu irgendwas überredet, was man eigentlich gar nicht kann, was man auch nicht lernen will, wo man merkt, meine Integrität wird wahnsinnig verletzt. Also ich bin immer außerhalb meines Wertekanons. Irgendwann kann ich vielleicht nicht gut schlafen. Irgendwann drehen sich meine Gedanken um die Dinge. Langfristig ist es keine gute Idee. Und deswegen rate ich einfach immer EinsteigerInnen, klar, orientiert euch, guckt, probiert aus und so. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo ich wirklich kritisch mit dem bin, was ich mache. Und ich glaube, gerade Social Media trainiert uns auch diese Kritikfähigkeit ab. So war das bei mir damals. Man kommt ja immer in so eine Blase rein, wo alle immer dasselbe sagen und alle dasselbe wiederholen und irgendwann denkt man so, ja, ist dann halt so und man kommt gar nicht auf die Idee, dass es auch anders geht, aber ja, wenn man aus dieser Blase wegkommt, merkt man, ah, okay, es gibt noch andere Menschen und andere Konzepte und andere Herangehensweisen, genau.
Ich hatte am Anfang auch eine längerfristige Unterstützung über ein Jahr und da gab es ganz viel Material und Videos und Vorlagen und unter anderem auch Vorlagen, so schreibt man E-Mails, damit verkauft man gut oder damit schafft man auch gute Nähe, was weiß ich nicht. Dann habe ich am Anfang solche E-Mails dann irgendwie geschrieben, so als Blaupause und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, das ist nicht meins und ich muss hier meinen Stil finden, ich muss meine Sprache finden und das Interessante ist ja auch, wenn man den Weg dann, wenn man das mal irgendwann konsequent klar hat, dann kommen auf einmal die Reaktionen und das ist dann, man kann es nicht antizipieren, aber das ist dann eigentlich irgendwann eine schöne Bestätigung, wenn dann auf einmal Reaktionen kommen, boah, mit deinem Newsletter, der trifft gerade irgendwie den Nagel auf den Kopf und genau in der Situation bin ich, als hättest du mich gekannt oder sowas in der Art. Aber dahin zu kommen, braucht erstmal die Einsicht, ich will gut sein, ich will Umsatz machen, ja, aber ich will das eben auf meinem Weg machen und gucken, was gut zu mir passt, so wie du das eben auch beschrieben hast. Gehen wir doch mal nochmal in einen Bereich, den du in deinem Buch auch ausführlich beschreibst, nämlich diese psychologischen Tricks, von denen, das war ja gerade etwas, wovon ich auch gesprochen habe, was ich am Anfang auch so gelernt habe, als so eine Art, man muss es so tun. Wir haben ein paar schon so indirekt oder auch direkt angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausführlicher darstellen, welche psychologischen Tricks begegnen eigentlich uns auch als Kunden? Wir sind ja immer beides auch. Und später dann vielleicht auch die Frage, was setzen wir dagegen? Oder was setzt du dagegen? Aber bleiben wir doch vielleicht erstmal so bei den psychologischen Tricks. Was hast du da entlarvt?
Ich glaube, ich würde vielleicht dreimal nennen, weil das vielleicht so die drei häufigsten sind. Das eine, das sind diese Dark Patterns. Dieser Begriff ist vielleicht auch schon einigen geläufig. Und zwar geht es eigentlich immer um Sprach- und Designmuster, die immer das Ziel haben, dass ein Mensch irgendwas macht. Und das ist oft sehr subtil. Und zu Beginn habe ich auch erst gedacht, so, ah, okay, das ist jetzt irgendwie ein Trick. Es ist ja auch einfach nur eine Farbe. Aber das fängt ja schon damit an, dass man zum Beispiel überlegt, wie nutzt man die Farben auf seiner Website? Also ist der Annehmen-Button grün und ist der Ablehnen-Button rot? Dann kann ich ja schon ganz subtil Menschen beeinflussen, zum Beispiel niedrige Datenschutzeinstellungen zu akzeptieren. Also das ist wirklich, es mag sehr banal klingen, aber dass es so subtil funktioniert, ich finde, da lohnt es sich schon, dass wir da mal so reingucken. Wie sieht unser Design aus? Wo platzieren wir was und warum? Was ist die Standardeinstellung zum Beispiel? Und was muss ich dann später auswählen? Also zum Beispiel bei dem großen Online-Shop mit dem A ist meistens immer so ein Abo eingestellt. Wenn ich da irgendwas bestelle, dann wählt mir das automatisch aus, dass ich das im Abo bestelle. So, aber dass ich einmalig bestelle, das muss ich dann aktiv ändern. Und das heißt, das ist schon so eine Voreinstellung, da könnte man sich fragen, warum ist das so? Naja, vielleicht will ich jemandem erstmal die Abo-Möglichkeit ins Gedächtnis rufen oder ich rechne vielleicht damit, dass jemand das überliest oder was auch immer. Also ja, muss man sich halt überlegen, warum man das macht. Und genau, also das würde ich sagen, ist so ein Bereich, Designmuster, da sollten wir uns damit beschäftigen. Und der zweite große Bereich ist natürlich das Thema künstliche Verknappung und FOMO. Also ganz, ganz klar, man verkauft mehr, wenn man künstlich verknappt. Das ist so. Aber die Frage ist, will ich diese psychologische Veranlagung der Menschen, sage ich mal, ausnutzen für Profit? Also wenn ich eben verknappe, dann löse ich in den Menschen Angst aus, dass etwas weggeht. Und Angst ist halt eine sehr starke Emotion oder ein Gefühl. Ich weiß, es gibt einen Unterschied, ich weiß es immer nicht. Und will ich das ausnutzen für mein Marketing? Und künstliche Verknappung findet man im Prinzip überall. Countdown-Timer, Launchen, ganze Geschäftsmodelle bestehen auf beruhen auf künstlicher Verknappung oder auch zum Beispiel auf den Plattformen wie Instagram, dass jetzt eine Instagram-Story nach 24 Stunden verschwindet. Ich weiß gar nicht, tut sie das noch? Ich war schon so lange nicht mehr auf Social Media. Aber das Content mal verschwindet, ja, das hat ja keinen technischen Sinn, sondern das ist natürlich da, damit Menschen dann nochmal hingehen und irgendwas checken. Genau. Also das würde ich sagen, ist so der zweite große Bereich, künstliche Verknappung. Und das dritte, das hat ein bisschen was mit dem zweiten zu tun, das ist einfach, dass wir auch oft emotionale Trigger, die uns oft begegnen. Also Angst habe ich gesagt, dass bewusst mit Angst gespielt wird, aber es kann eben auch irgendwas anderes sein. Wut, also Ragebait ist dir vielleicht ein Begriff. Auf Social Media ist es voll der der heiße Scheiß, mittlerweile nicht mehr so heiß, aber vor einigen Jahren haben halt Menschen entdeckt, na ja, wenn sie quasi Menschen wütend machen mit ihrem Content, dann klicken ja viel mehr Menschen drauf und teilen viel mehr diesen Content. Und ich meine, ein Klick ist ein Klick, ein Share ist mir egal, warum das Menschen machen. Und ja, im Grunde züchten wir dann eine Generation von wütenden Menschen heran. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten, ja. Genau, also da sich auch zu überlegen, okay, welche Emotionen löse ich eigentlich aus mit dem, was ich mache? Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das Ziel notwendigerweise ist, so neutralen, nüchternen, sachlichen Content zu erstellen. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Also dann langweile ich halt die Menschen. Also ich löse immer eine Emotion aus. Es geht nicht ohne, aber die Frage ist dann halt, welche Emotion löse ich aus?
Und das ist, finde ich, ein hochspannendes Feld. Ich habe mich ja auch beruflich viel mit Didaktik und Lernen beschäftigt. Und da gibt es Untersuchungen eben auch darüber, wenn Menschen mit unter Druck und Angst lernen, also beispielsweise, was weiß ich, Lateinvokabeln oder Matheformeln, diese, sagen wir mal, Hassfächer von manchen Menschen in der Schule, dann wird das kombiniert im Gehirn. Also sie lernen dann zwar, weil das durchaus funktioniert und die Vokabeln landen im Gehirn, aber wenn man später dieses Wissen wieder abruft, dann ist es kombiniert mit der Emotion und die Angst kommt genauso wieder hoch. Und wenn man das jetzt mal, das habe ich bisher noch nie so gedacht, aber durch deinen Gedanken gerade kam mir die Idee, das könnte man wahrscheinlich genauso auch aufs Marketing übertragen. Wenn ich das sozusagen unter Angst, Druck, ungutem Gefühl mache und klicke und kaufe, dann bleibt auch dieses Gefühl möglich oder diese Emotion, wenn es dann Angst ist, erhalten. Und dann bin ich auch nicht in einem guten Flow, um irgendetwas zu tun, mir zu erarbeiten, positiv nach vorne zu denken und so etwas.
Ja, und ich glaube, es ist einfach die Frage, dass man weg von diesem kurzfristigen Profit kommt. Also klar, vielleicht verkaufe ich dadurch erstmal mehr, aber was passiert denn eigentlich langfristig? Und es kann sein, dass einfach mit mir irgendwas langfristig passiert. Es kann sein, dass mit den Leuten langfristig was passiert, dass die nicht mehr zurückkommen, weil die sagen, oh, ich bin jetzt total enttäuscht, falsche Versprechungen und so. Und andersrum, wenn ich jetzt ein bisschen unaufgeregter Marketing mache, kann es einfach sein, dass Menschen mich weiterempfehlen, dass die immer wieder zurückkommen, dass die vielleicht nicht jetzt kaufen, aber in einem halben Jahr und dass die vielleicht 3 Produkte auf einmal kaufen. Also es kann alles sein. Und ich glaube, so eine langfristige Perspektive ist auch noch wichtig im Marketing, dass man sich nicht nur überlegt, okay, was ist heute, sondern was ist jetzt auch noch in 5 Jahren zum Beispiel. Habe ich genügend Kraft, um so eine Art von Marketing zu machen? Mögen mich die Menschen dann noch? Also mir geht es jetzt gar nicht darum, so ein People-Pleaser-Marketing zu machen, sondern einfach so ein langfristigen Aspekt mit reinzubringen. Ich glaube, das ist wichtig.
Für viele Coaches ist ja gerade am Anfang schon auch die große Frage, wie werde ich denn nun sichtbar? Und wie kann ich es schaffen, mein Business bekannt zu machen, wenn ich neu am Start bin? Was würdest du denn jetzt aus deiner Erfahrung sagen, wie kann ich das tun, wenn ich mich eben auch gegen bestimmte manipulative Praktiken stelle, weil ich auch sage, das passt nicht zu mir. Wie kann ich da trotzdem erfolgreich werden?
Mit dem Erfolg ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wie Menschen erfolgreich werden. Ich bin da, glaube ich, die falsche Ansprechperson dafür, weil ich glaube, letzten Endes ist auch das etwas, was nicht in meinem Verantwortungsbereich liegt. Ich kann Klarheit ist in meinem Verantwortungsbereich und Authentizität und all sowas. Aber was Menschen damit machen? I don't know. Also ich würde einfach sagen, gerade zu Beginn ist es auch nicht verkehrt, Dinge auszuprobieren und auch einfach mal zu gucken, wie geht's mir mit Plattformen, wie geht's mir mit Strategien, wie geht's mir auch mit Geschäftsmodellen zum Beispiel. Also ganz viele wollen ja gleich zu Beginn ein Online-Business und groß skalieren und so. Und das klingt alles so toll, aber ich weiß nicht, ich habe es ausprobiert, ich habe lieber keins. Also das fühlt sich nämlich nicht so gut an, das alles letzten Endes zu machen, zu launchen, ein großes Team zu haben. Da mag es Menschen geben, die mögen das. Für mich war das jetzt nicht das Richtige. Und ich glaube schon, dass man das am Anfang auch ausprobieren muss und kann und was auch immer. Aber wenn man eben so früh wie möglich die Verbindung zu sich beibehält oder vielleicht im Idealfall gar nicht verliert. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Also, dass man sagt, okay, Podcast, aber wie mache ich es denn jetzt zu meinen Bedingungen? Oder ich habe vielleicht ein Gruppenprogramm, aber wie kann ich es machen, damit es mir auch gut geht, damit es anderen Menschen gut geht? Also diese Verantwortung mit reinzubringen für sich und für andere Menschen auch, das kann man schon auch von Anfang an machen. Also man kann die Tipps und Tricks und so weiter konsumieren, aber man kann trotzdem in einem zweiten Schritt fragen, okay, und was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das für das Leben von anderen Menschen? Und will ich das machen? Ich glaube, das sind wichtige Fragen, die man sich stellen kann. Und ob man damit erfolgreich wird, also es gibt ja sogenannte Purpose-Unternehmen, die sind laut Statistiken, übertreffen sie den Markt um einige Prozent tatsächlich. Also so ein berühmtes Beispiel wäre zum Beispiel Patagonia, die sehr auf dem Thema Nachhaltigkeit eben auch ihr Marketing basieren und auch aktivistisch tätig sind. Ich glaube nicht, dass man das machen muss, aber die machen das halt. Und wenn die zum Beispiel sagen, hey, kauft nicht unsere Jacke, weil wir konsumieren alle zu viel, dann kaufen Menschen halt ihre Jacken und dann haben die einen Umsatzplus von 30%. Also das funktioniert für die dann schon. Also insofern wertegetrieben Marketing zu machen, ist auch ein Erfolgsfaktor, durchaus, finde ich. Also finde ich nur, nicht nur, sondern lässt sich eben auch durch Studien belegen. Und wie das dann für die einzelne Person jetzt ist, die zuhört, das weiß ich natürlich nicht, in welchem Bereich die unterwegs ist, was die für ein Geschäftsmodell hat. Das hat einfach so, so viele Aspekte, die man berücksichtigen muss. Und das Marketing ist dann nur ein Aspekt von ganz, ganz vielen.
Kannst du es ein bisschen konkretisieren, was ein Purpose-Unternehmen sein könnte für den Coach in der Selbstständigkeit?
Naja, ein Purpose ist quasi, ich würde sagen, so der Sinn und Zweck, warum man morgens aufsteht. Also warum mache ich das, was ich tue? Und so richtig strenge Purpose-Unternehmen, die würden sagen, im Grunde ist der wirtschaftliche Erfolg auch ist dafür da, dass ich meinen Purpose leben kann. Also gar nicht umgekehrt, sondern ich verdiene hier das Geld, damit ich eben diesen höheren Zweck verfolgen kann. Was zum Beispiel sowas sein kann wie Nachhaltigkeit, wenn ich Produkte herstelle und irgendwas verkaufe. Und für einen Coach oder eine Coachin, die vielleicht andere Menschen unterstützt, könnte das irgendwas anderes sein. Vielleicht gibt es irgendeine Entwicklung in der Gesellschaft, die sie vorantreiben will. Also vielleicht ist dir etwas Bestimmtes wichtig, wie Gleichberechtigung oder. Also da gibt es wahrscheinlich so viele Purpose, wie es Menschen gibt. Ich finde, dass man tatsächlich mit KI ein bisschen rumspielen kann. Also in meinem Buch habe ich so ein paar Fragen notiert, die man für sich beantworten kann. Und ich habe diese Fragen mal probeweise mal mit KI beantwortet, also selbst beantwortet und diese Antworten in die KI gegeben und gesagt, hey, was könnte ein Purpose sein? Und dann waren da ganz coole Sachen dabei. Also wenn man sich so ein bisschen reflektiert, kann eine KI das auch ganz gut komprimieren auf vielleicht so einen schlüssigen Satz. Und den kann man sich vielleicht irgendwo hinschreiben und hinhängen und auch immer überprüfen, ob ich eigentlich mit meinem Sinn noch so im Einklang bin, ob ich meinen Sinn lebe, ob ich das verfolge, was mir eigentlich wichtig ist.
Du hast ja jetzt als Teil deines Marketings ein wunderbares Buch geschrieben und hast das auch in einem Verlag, in einem renommierten Verlag, Rheinwerk, produziert. Stimmt doch, ne?
Ja.
Genau. Publiziert. Also welche Rolle spielt denn in deinem Marketing jetzt das Marketing mit einem Buch? Das ist ja vielleicht auch nochmal einen Blick. Du hast, das ist auch, ist ja auch nicht dein erstes, was ich vorher von dir gelesen habe und zu dem Titel No Social Media, war ja auch sehr, sehr spannend. Du verfolgst ja auch diese Strategie schon offenbar etwas länger. Was bringt es dir, frage ich mal so ganz plakativ.
Also das, naheliegendste ist, dass ich furchtbar gern schreibe und dass ich am liebsten meinen Tag so verbringe, dass ich irgendetwas schreibe. Insofern bringt es mir zuallererst erstmal einen sehr, sehr schönen Arbeitsalltag, was ich total toll finde und was ich auch mindestens genauso wichtig finde wie alle anderen Ziele, nämlich dass ich in meinem Leben meinen Job mag und das finde ich erstmal sehr gut. Dann ist es natürlich so, dass ein Buch auch der erste Berührungspunkt mit mir sein kann, also dass Menschen irgendwas in Suchmaschinen suchen oder vielleicht auch den Verlagsnewsletter abonniert haben oder irgendwas in anderen Suchmaschinen wie Amazon suchen und auf einmal poppt da eben dieses Buch auf. Also ich kriege regelmäßig Mails, die lauten, ich habe dein Buch gefunden, gelesen und hier bin ich nun. Also Buch kann quasi der erste Berührungspunkt mit einer Marke sein. Und natürlich, was man nicht vergessen kann, sollte, ist, dass ein Buch auch ja so eine Art Schlüssel zu einer Tür ist. Also wenn ich irgendwo sage, ich bin die und die und ich mache das und das und ich habe auch übrigens hier ein, zwei Bücher geschrieben, habe ich schon den Eindruck, dass Menschen schneller auf meine Sachen antworten und mich eher irgendwohin einladen als ohne Bücher. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen so einen Test für mich gemacht. Ich habe einfach 10 Einrichtungen angeschrieben und gefragt, ob ich einen Vortrag zu einem Thema halten darf, weil ich gerade so ein bisschen damit experimentiere, wie viel offline ich machen kann und was es so mir bringt. Bevor ich da so erzähle, was offline so abgeht, will ich das mal selbst testen, wie gut das funktioniert. Und von diesen 10 Angeschriebenen haben 6 Ja gesagt. Einfach nur, weil ich gesagt habe, hey, hier, ich habe ein Buch und könnte euch den Vortrag halten. Das habe ich so ohne Bücher nicht erlebt. Also das, man hat normalerweise so eine Rücklaufquote von, weiß nicht, 10-20%, wenn es gut läuft, also 10% vielleicht. Also man schreibt 10 Leute an und ein Mensch sagt ja. Und das hat mich schon sehr überrascht, wie gut das funktioniert hat. Also ein Buch bedeutet, ein Verlag hat sich für dich entschieden. Es gab einen Prozess, wo man zusammen das Thema gefasst hat, wo man eine Struktur erstellt hat. Es gab ein Fachgutachten, es gab ein Lektorat. Da geht man natürlich schon davon aus, dass da kein Blödsinn drin steht und dass man jetzt etwas zu einem Thema sagen kann, wenn ein Verlag sich für einen entscheidet. Insofern kann ich es nur empfehlen, ein Buch zu schreiben. Für alle Menschen, die gerne schreiben, ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, auch Marketing zu machen. Und ich finde ja auch, also ich finde es auch zum Beispiel einfacher zu sagen, hey, ich habe ein Buch geschrieben, da kannst du es vorbestellen, da kannst du es kaufen, da ist eine Lesung oder keine Ahnung was, als jetzt zu sagen, hey, hier habe ich mein 100.000-Euro-Coaching und muss dann voll das Programm abziehen, um Menschen dann in mein Programm zu kriegen. Insofern liegt mir das auch, glaube ich, viel besser.
Kann ich gut nachvollziehen, finde ich auch unglaublich interessant und spannend. Und für irgendwann ist das bei mir auch so im Hinterkopf, noch nicht so richtig in der konkreten Projektplanung, aber ich denke, das wird was. Ganz konkrete Frage, wie lange hast du an dem Buch geschrieben?
Also ich habe so Pi mal Daumen, für 400 Seiten brauche ich so 1000 Stunden.
Und die 1000 Stunden verteilst du wie, auf Tage?
Also ich würde sagen, ja, so 3 Monate war so nur Schreiben und also schon auch mit meinem Brotjob quasi dazwischen. Ich habe nicht nur von morgens bis abends geschrieben, aber dass ich 3 Monate wirklich sehr, sehr fokussiert war auf Schreiben und im Zweifel halt eher geschrieben habe, als Newsletter geschrieben habe oder so. Und der Rest, also ein Jahr hat das gedauert und der Rest war Vorarbeit und Nacharbeit, Korrektur. Also das Schreiben ist tatsächlich das, der kleinste Teil an einem Buch. Also es gibt ganz, ganz viel Vorarbeit, wo man denkt, oh, jetzt will ich endlich ein Ja oder ein Nein, damit ich weitermachen kann mit meinem Leben. Aber man muss ganz viel im Vorfeld eben planen und überlegen und strukturieren, damit sich ein Verlag überhaupt für einen entscheidet. Und auch die Überarbeitung ist auch ein ganz langer Prozess. Also mit im Rheinwerk-Verlag ist es immer ein Fachgutachten, das ist ein Lektorat, das ist der Satz. Also man kriegt quasi 2-3 Mal noch die Druckdatei und kann die sich noch durchgucken. Also 2-3 Mal 400 Seiten nochmal lesen und nochmal lesen und nochmal lesen und auf jeden Rechtschreibdreher und keine Ahnung, Kommafehler und so überprüfen. Es ist schon viel Arbeit. Ja, und deswegen muss man schon, glaube ich, das doch wollen, um das zu machen. Ich würde das jetzt niemandem empfehlen, der sagt, oh, vielleicht so ein Expertenbuch und dann habe ich ein Expertenbuch. Es ist schon arschvolle Arbeit und man sollte es lieben, sonst ist es sehr anstrengend.
Das passt ja auch in das gesamte Konzept deines Unternehmens und deiner Arbeit. Man sollte es lieben, genau. Eben hast du so jemanden zitiert, ich habe dein Buch gelesen und jetzt bin ich hier. Und diejenige hat dir ja wahrscheinlich geschrieben, weil sie dann weiter mit dir arbeiten wollte, irgendetwas. Magst du noch kurz zum Schluss auch sagen, was du anbietest, wie man mit dir arbeitet?
Also ich habe mein Wissen zu einem, jetzt nicht vollständigen Teil, aber zu einem großen Teil in kleinere Online-Kurse verpackt, weil mir einfach wichtig ist, dass jeder Mensch sich das auch, dass es bezahlbar ist und jeder Mensch, der sich drüber informieren will, auch informieren kann. Und deswegen würde ich einfach mal auf die Online-Kurse verweisen. Die gibt's auf meiner Website zu finden, zu ja vielen Themen aus dem Bereich Marketing ohne Social Media. Und natürlich ist immer so ein der ethische Blick auch drin, auch wenn ich das nicht immer ethisch nenne, aber ich will die Menschen nicht überfordern, glaube ich. Ich mache da immer so meine Perspektive und meine Herangehensweise, die wertegetrieben ist, und das findet sich hoffentlich auch in den Kursen wieder.
Ja, deine Webseite verlinke ich natürlich in den Shownotes und auch den Titel des aktuellen Buches. Ich habe einen Satz gefunden, den finde ich vielleicht ganz schön, um unser Gespräch abzuschließen. Nutze die Chance, mit gutem Marketing nicht nur wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Ganz herzlichen Dank für dieses ganz interessante, bereichernde Gespräch.
Danke dir.
Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.